Ich freue mich, in diesen Tagen zusammen mit Ihnen in der Heiligen Schrift zu graben, zusammen mit Ihnen zu arbeiten. Ich bete, dass der Herr unsere gemeinsame Arbeit fruchtbar macht, uns allen zum Segen gereichen lässt. Heute Abend will ich die Timotheusbriefe kurz einleiten und mit Ihnen das erste Kapitel lesen. Vielleicht kommen wir in das zweite hinein. Ich habe vor, einen größeren Teil dieser Briefe zusammen mit Ihnen zu lesen. Meine Absicht ist einmal, uns allen zu helfen, das Wort zu lesen. Das heißt, ich will uns helfen, den Text selbst zu finden, beziehungsweise den Text versuchen, etwas klarer herauszustellen. Ich habe an ihm gearbeitet und an einigen Stellen etwas anders übersetzt. Es ist eine Hilfe, glaube ich, wenn wir als Christen uns noch klarer darüber werden können, was steht eigentlich geschrieben. Das Wort besteht aus Wörtern. Und es ist wichtig, dass wir wissen, welches diese Wörter sind und was sie bedeuten. Und mir ist vor kurzem wieder klar geworden, dass es eins meiner Aufgaben als Verkündiger des Evangeliums ist, der Gemeinde und anderen darüber hinaus Gottes Wort zu geben. Und das dazu gehört als allererstes, den Text selbst Menschen zu geben, zu sagen, was geschrieben steht. Aber darüber hinaus haben wir es als Aufgabe bekommen, als solche, die gerufen worden sind, dieses Wort zu verkünden, es in unsere Zeit hineinzusprechen. Und das heißt nun, dass an einem Ort die Vielfältigkeit oder von der Vielfältigkeit dieses Wortes etwas gewählt werden muss und besonders für diese Situation gesagt werden muss und an einem anderen Ort zu einer anderen Zeit etwas anderes. Denn, ich hoffe, Sie verstehen, was ich jetzt sage, die Bibel sagt mehr, als sie sagt. Das heißt, in dem, was geschrieben steht, steht so viel, dass wir jeden Tag von morgens bis abends darüber sprechen könnten und nicht zum Ende kommen würden, auch wenn wir uns daran halten würden, was geschrieben steht. Denn diese Worte sind so reichhaltig, dass wir sie, wenn wir sie versuchen auszulegen und auszubreiten, nicht zum Ende kommen würden. Ich will also versuchen, in Bezug auf einige wesentliche Punkte, die in diesen Briefen eine Betonung erfahren, diese herauszustellen. Einmal, was das Wesen des Evangeliums betrifft. Und zum anderen, was das Wesen bzw. die Gestalt des Produktes des Evangeliums betrifft. Das Produkt des Evangeliums, das Ergebnis des Evangeliums ist der Christ, individuell gesehen, und die Gemeinde, kooperativ gesehen. Das Evangelium schafft neu, schafft einen neuen Menschen. Und dieser neue Mensch ist einmal der einzelne Christ und zum anderen die Gemeinde als solche, als Ganzes. Was sagen diese Briefe desbezüglich? Darüber wollen wir oder im Blick darauf wollen wir diese Texte auch lesen. Wir werden einiges überspringen müssen, wie Pastor Müller schon angedeutet hat. Wir wollen also einige Akzente legen. Jetzt, was den Hintergrund dieser Briefe betrifft. Ich nehme an, dass in ihrer Gemeinde es nicht so von Belang ist oder das Wichtigste ist, dass ich hier auf die Kritik an der Autorschaft dieser Briefe, dass ich darüber etwas viel sagen sollte. Das kann man, wenn es notwendig ist. Aber ich weiß nicht, ob wir die Zeit dazu nehmen sollten. Diese Briefe, 1. und 2. Timotheusbrief und auch der Titusbrief, werden heute stark und sind schon seit einigen hundert Jahren stark angefochten worden. Nun nicht ganz 200 Jahre, vielleicht genau genommen seit 1804 sind diese Briefe angefochten worden, was den Autor betrifft. Und es gibt sehr gute Gründe im Text und außerhalb vom Text aus der Geschichte der Gemeinde Jesu Christi dennoch anzunehmen, dass der Apostel Paulus sie geschrieben hat, und zwar bevor er starb. Das mögen Sie vielleicht für humorvoll finden, aber es gibt in der Tat solche, die meinen, er könnte der Schreiber sein, beziehungsweise der Geber der Botschaft, und jemand anders hätte sie später verfasst. So geht das nun nicht, wie man hier behauptet. Paulus ist der Schreiber dieser Briefe und schreibt an einen Mitarbeiter namens Timotheus. Was ist der Zweck dieser Briefe? Der Zweck ist, wenigstens beim ersten, diesen jungen Mitarbeiter in seiner Abwesenheit und in seinem Dienst in Ephesus zu unterstützen. Das ist ein positiver Zweck. Timotheus soll in zweifacher Hinsicht unterstützt werden. Paulus will ihm persönlich Mut machen. Und das tut er auch im zweiten Brief. Dann will Paulus Timotheus stärken in Bezug auf die Gemeinde, der er dient, oder den Gemeinden, denen er zu dienen hat. Denn wahrscheinlich bezieht sich sein Dienst auf den ganzen Umkreis von Ephesus. Er soll also einen Brief in der Hand haben, womit er authentisiert ist, das heißt bevollmächtigt ist. Denn er hat in dieser Gegend nach dem Rechten zu sehen. Timotheus ist selbst nicht Pastor. Er ist Apostel. So wird er in der Heiligen Schrift bezeichnet. Das heißt, er vertritt Paulus. Er ist nicht Apostel in dem Sinne, dass er auch Prophet ist, der uns Wort Gottes gibt. Nicht in diesem Sinne ist er Apostel als Vertreter Jesu Christi, als einer, der uns die neue Botschaft des Evangeliums als Wort Gottes gibt. Er ist Apostel im Sinne eines Missionars, der überall herumreist und das Evangelium verkündet. Einmal dort, wo es noch nicht verkündet wurde, und dann aber auch in den Gemeinden, um sie noch weiter zu gründen und zu stärken und zu bauen. Das war die Arbeit der damaligen Apostel. Wir haben heute zwei Wörter für diesen Begriff, eins aus dem Griechischen und eins aus dem Lateinischen. Das aus dem Griechischen ist das Wort Apostel, und bedeutet einfach ein Gesandter mit einem besonderen Auftrag, aber ein Gesandter. Und das andere Wort aus dem Lateinischen ist Missionar. Heute würden wir das Wort Apostel eher für den Apostel Paulus gebrauchen und seine Kategorie und das Wort Missionar für solche, die zur selben Kategorie gehörten, aber nicht in dem spezifischen Sinne Propheten waren, sondern mehr Missionare waren. Wir würden das Wort Missionar für Timotheus reservieren, für diese Gruppe von Mitarbeitern. Timotheus, Barnabas, Silas, Titus und so weiter. Also Paulus will den Timotheus stärken, weil die Leute, denen er zu dienen hat, wissen sollen, dass er im Auftrage des Paulus spricht und handelt. Er soll also in Vollmacht auftreten können. Und diese Vollmacht wird ihm gegeben durch Wort Gottes. Denn das, was Paulus hier schreibt an Timotheus, ist nicht nur heute Bibelwort, sondern war das erste Mal, als Paulus es schrieb und als Timotheus den Brief erhielt, Wort Gottes. Paulus sprach als prophetischer Apostel. Und was Paulus dem Timotheus hier schreibt, war jetzt Gottes Wort, worauf sich Timotheus berufen konnte, wenn er jetzt in den Gemeinden um Ephesus und in Ephesus Anweisungen zu geben hatte. Timotheus sollte seinen Dienst aufgrund von Offenbarung Gottes tun dürfen. Das ist die positive Seite dieses Zweckes des Schreibens dieses Briefes. Es gibt eine negative Seite, einen negativen Zweck. Paulus wehrt sich hier. Er wehrt sich hier einmal gegen solche, die nichts sagen, wenn sie sprechen, solche, die mit einem gewissen Verkündiger sagen könnten, bevor ich predige, will ich noch etwas sagen, denn wenn sie predigen, sagen sie nichts. Und auf der anderen Seite will er sich wehren gegen die, die das Falsche sagen. Das heißt, man hatte es damals, wie seitdem, zu tun mit Menschen, die leeres Geschwätz führen, wenn sie verkünden, und solche, die wirklich falsche Verkündigung haben, die irre führen. Und beides ist gefährlich. Paulus wehrt sich hier. Die Timotheusbriefe sind nicht wie der Römerbrief oder der Epheserbrief im Besonderen und die anderen Briefe an die Gemeinden in einem gewissen Maße sozusagen theologische Abfassungen. Sie sind nicht Ausführungen von geistlichen Wahrheiten, die das Evangelium als solches darstellen. Sie sind eher Ermahnung. Sie sind in einem gewissen Sinne korrektiv in ihrem Wesen. Und deshalb ist auch die Sprache eine andere. Man hat zum Beispiel die Autorschaft dieser Briefe angefochten aufgrund des Vokabulars, das Paulus hier gebraucht. Wörter wie denn und deshalb, Wörter, die man in der Argumentation gebraucht, die fehlen sehr stark, in starkem Maße in diesen Briefen. Aber das entspricht dem Wesen dieser Briefe. Paulus argumentiert hier nicht lang und breit. Das braucht er nicht bei Timotheus. Timotheus kennt seine Lehre, das sagt er auch ihm. Du kennst meine Lehre, du weißt, was ich verkündige. Darum geht es nicht, das braucht nicht noch einmal gesagt werden. Daran fehlt es nicht im Dienst von Timotheus. Seine Verkündigung ist theologisch richtig. Was Timotheus braucht, ist Unterstützung, damit die anderen ihm seine Botschaft abnehmen. Und was Timotheus braucht, ist deine Hilfe in der Abwehr gegen andere, die etwas Falsches sagen. Und deshalb genügt es, eine einfache Sprache, die klipp und klar sagt, so nicht, aber so. Bleibe bei dem, das ich dir gesagt habe. Das kann in sehr einfacher Weise gesagt werden, und das tut der Apostel, denn das Griechische in diesen Briefen ist sehr einfach. Nicht so kompliziert wie das in den anderen Briefen des Apostels Paulus. Wann wurden diese Briefe geschrieben? Der erste Brief, eventuell um das Jahr 64 bzw. 65 nach Christus. Aber das ist ein Versuch, den Brief zu datieren. Es ist nicht einfach, weil wir nicht genau wissen, was Paulus in diesen Jahren getan hat. Im Allgemeinen wissen wir es schon aus Andeutungen, aber die letzten Dienstjahre des Apostels Paulus sind nicht von Lukas beschrieben worden in der Apostelgeschichte, und in den Briefen ist etwas angedeutet, aber zu wenig. Es sind ganze Jahre da, von denen wir sehr wenig wissen. Aber wenn man die Andeutungen zusammenflickt, dann könnte man auf das Jahr 64 oder 65 kommen. Das heißt, wir setzen voraus, aufgrund von Angaben in der Heiligen Schrift, dass Paulus von Nero vielleicht um das Jahr 61 entlassen wurde aus der Gefangenschaft in Rom. Er war dort nicht in einer schweren Gefangenschaft gewesen. Das lesen wir im Epheserbrief gegen Ende des Briefes. Der Terminus technicus in einer Kette, Singular, war ein Ausdruck für die leichtere von zwei Gefangenschaftsformen der Römer. Und aus der Apostelgeschichte wissen wir, dass er wenigstens eine Zeit lang in einer von ihm selbst gemieteten Wohnung sich aufhalten durfte, von wo aus er seinen Dienst der Verkündigung weiterführen konnte, auch wenn er täglich an einem römischen Soldaten gekettet war. Später durfte er vielleicht in die Baracke der Soldaten überführt worden sein, bevor er dann verhört wurde. Aber wir müssen wohl voraussetzen, dass er dann entlassen wurde, freigesetzt wurde. Und als er frei wurde, ist er wahrscheinlich so bald wie möglich nach Makedonien gezogen, nach Philippi. Er sagt im Philipperbrief, dass er weiß, dass er wieder frei werden wird und dass er sie wieder sehen wird. Dort haben wir die Prophetie seiner Freilassung und von seiner Rückkehr nach Philippi. So viel müssen wir also konstatieren. Dann dürfte er nach einem Aufenthalt in Kleinasien und vielleicht in Griechenland und auch in Kleinasien das Schiff bestiegen haben und nach Spanien gereist sein. Dafür, dass er in Spanien gewesen ist, spricht eine Überlieferung eines gewissen Clemens von Rom, der sagt, dass Paulus bis zum äußersten Westen gereist ist im Auftrag des Evangeliums. Einige meinen, dies könnte sich auf Rom beziehen, Aber Rom wurde als Zentrum des Imperiums aufgefasst und nicht als der äußerste westliche Punkt. Man müsste hier wohl doch an Spanien denken. Andererseits ist, soviel ich weiß, keine Überlieferung von einem Dienst des Apostels Paulus in Spanien. Es ist nun zu fragen, ob er wirklich dort ankam und dort gedient hat oder ob er vielleicht nur dort kurz sein durfte. Denn die Verfolgung ist schon da, dürfte schon da sein unter Nero in dieser Zeit. Vielleicht noch nicht so stark, wir wissen es nicht. Dann dürfte er wieder Spanien verlassen haben und vielleicht nach dieser Zeit hat er den Brief geschrieben, aber vielleicht auch vorher. Wir wissen nicht genau. Er wurde dann aber wieder verhaftet, nachdem er in Kleinasien gewesen war. Er war in Troas gewesen und dort, oder Troas, muss er wahrscheinlich fluchtartig verlassen haben. Denn er hat einiges dort gelassen. Und er fragt nun Timotheus, ob er das nicht mit ihm bringen könnte. Auffallend ist, dass Timotheus ihm seinen Mantel bringen muss. Im zweiten Brief schreibt er das. Das ist etwas sehr Trauriges. Sehr Trauriges. Als ob kein Christ in Rom ist, der ihm einen Mantel liefern kann. Und er sagt es auch in der ersten Verhandlung, beim ersten Verhör, ist kein Christ mit mir nach vorn gekommen, das heißt zum Verhör. Kein Christ wagte es sich mit Paulus zu identifizieren. Nun, das kann man verstehen, wenn man heute Leute im Osten kennt, man weiß, wie schlimm das ist. Aber niemand wagt es offenbar auch nicht, ihn zu besuchen. Und nun muss Paulus seinen treuen Mitarbeiter bitten, brieflich, der ist in Asien, muss ihn holen lassen, um ihm den Mantel zu bringen. Nicht nur deswegen, aber auch den soll er mitbringen. Diesen Brief hat er kurz vor seinem Tode geschrieben. Wahrscheinlich im Herbst oder Spätsommer von 67, denn wohl spätestens Anfang Juni 68 ist Paulus hingerichtet worden, nach der Überlieferung, denn er ist noch unter Nero enthauptet worden oder hingerichtet worden, wahrscheinlich durch Enthauptung. Und Nero ist wohl am 8. Juni 68 gestorben. So viel zum Zeitpunkt und zum Zweck dieses Briefes. Gehen wir nun an das Lesen des ersten Kapitels. 1. Timotheus 1, Vers 1. Paulus, Apostel Jesu Christi, nach ausdrücklichem Befehl Gottes, unseres Retters und des Herrn Jesu Christi, unserer Hoffnung. Die Bestreiter der Autorschaft, der paulinischen Autorschaft, können nicht verstehen, warum Paulus sich hier so vorstellt, wenn er doch einen Brief an einen vertrauten Mitarbeiter schreibt, wie Timotheus. Warum muss er da hochfahrend Apostel schreiben und nach ausdrücklichem Befehl Gottes und dann einen zweifachen Befehl konstatieren vom Vater und einen Befehl auch noch vom Sohn. Was soll das? Nun, das ist nicht für Timotheus persönlich. Timotheus weiß, wer Paulus ist. der braucht hier diese Bestätigung bzw. Vorstellung nicht. Aber die Gemeinde braucht dieses. Und Timotheus soll sich berufen dürfen auf das prophetische Wort des Apostels Paulus. Denn wenn Timotheus Anweisungen gibt, dann muss das aufgrund von göttlicher Offenbarung geschehen. Und dieses Wort Apostel wird hier in dem Sinne gebraucht, dass Paulus sagt, was ich jetzt sage, das sagt Gott. Er ist Apostel als ein Sprachrohr von Gott. So wie der alttestamentliche Prophet sprechen muss, wenn Gott ihm einen Auftrag gibt zum Sprechen, so spricht der Herr, Jahwe. Was ich jetzt sage, das sagt kein Bäckermeister, das sagt kein Landwirt wie Amos oder ein Hirt, das sagt nicht irgendjemand, auch nicht, wenn er adelig sein dürfte wie Jesaja. Dieses sagt Gott. Und wenn ihr nicht auf mein Wort hört, dann hört ihr nicht auf den Allmächtigen. So wie die alttestamentlichen Propheten sprechen, so sprechen die von Gott gerufenen und gesandten Boten von ihm, die nach Christus auftreten. Die Propheten treten vor Christus auf und prophezeien für ihre Zeit und im Blick auf den Messias. Der Messias kommt, Jesus Christus, und er wählt einige und er sendet sie nun vor ihm her in die Welt hinein und sie vertreten ihn. Dass er Gott war, dafür hat er gesorgt, dass das klar war. Was er sagte, das sagte Gott, weil er Gott war. Was seine Boten sagen, das sagt er in ihnen und durch sie, sodass, wo sie hinkommen, sie Christi Wort bringen. Und Paulus sagt immer wieder, wenn ich spreche, tue ich es im Auftrag von Jesus Christus. Wenn ihr mein Wort als Gottes Wort aufnehmt, dann tut ihr recht daran, denn das ist, was es ist. Es ist Gottes Reden. Und wenn er hier nun dieses Wort Apostel gebraucht, dann soll zum Ausdruck kommen, dass dieser Brief eine Anweisung von Gott ist, die er durch den Propheten Paulus an Timotheus weitergibt. Und dieser Brief ist nun gemeinsame Grundlage für Timotheus Dienst und den Dienst seiner Mitarbeiter in Ephesus und überaus, auch darüber hinaus, bis in unsere Zeit. Wir lesen den Brief heute noch. Das Wort Befehl ist hier ein starkes Wort und bedeutet ausdrücklicher Befehl. Es ist eine kräftigere Form des Wortes. Wie schon angedeutet, der Befehl kommt von zwei Personen oder von zwei Mitgliedern der Dreieinigkeit. Gott wird hier Retter genannt und Jesus Christus wird hier Herr und Hoffnung genannt. Für einige ist das sonderbar, dass Gott hier Retter genannt wird. Das ist wohl nicht üblich in anderen früheren Briefen des Apostels Paulus. Aber es scheint, als ob Paulus das mit der Zeit wichtig geworden ist, dass dieses Wort Retter nicht nur auf den Sohn zu beziehen ist, sondern auch auf den Vater. Dass die Rettung in Gott seine Quelle hatte, ihre Quelle hatte, das hatte er schon vorher gesagt, öfter. Wenn er zum Beispiel von der Liebe Gottes spricht, die den Sohn sendet, wie zum Beispiel Ephesus 2. Aber hier geht er einen Schritt weiter und nennt diese Liebe, die den Sohn sendet, Rettung. Das heißt, er selbst ist genauso Retter wie der Sohn. und auch der Heilige Geist, sie sind zusammen Retter. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Das heißt, wir haben hier in Gott die Geschichte und die Zukunft. Das heißt, oder auch anders gesagt, wir haben in Gott hier die Rettung in der Vergangenheit und die Rettung in der Zukunft. Hoffnung bezieht sich auf die Wiederkunft Jesu Christi. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Das heißt, dass Jesus Christus dafür sorgt, dass wir ankommen werden. Diese zwei Zeitpole, Vergangenheit und Zukunft in Gott dem Vater und dem Sohn, wirken beide in die Gegenwart hinein. Denn der Gott, der begonnen hat, uns zu retten, der rettet uns heute. Und der Christus, der unsere Hoffnung sein wird, wird heute in uns, in seiner Gemeinde, damit wir ankommen können. Ich möchte das unterstreichen. Kürzlich sprach ich mit einem ehemaligen Studenten von uns, der immer noch einige Fragen punkto Heilsgewissheit hat. Das gibt es auch, dass man Theologe geworden ist und immer noch nicht ganz klare Heilsgewissheit hat. Er weiß, dass er Christ ist, aber dennoch. Ja. Und ich musste darauf hinweisen, dass die Heilsgewissheit nicht in ihm selbst verankert ist, sondern in Christus. Wenn wir zu 2. Timotheus 3 kommen, dann will ich unterstreichen, dass das Wort Gottes in seinem Wesen in Gott selbst fundiert ist, auch geschichtlich. Unser Gott ist souverän, das heißt, er ist König. Sein Königsein ist nicht abhängig von unserer Feststellung, dass er König ist. Wir sind berufen, Gott zu studieren und kennenzulernen. Aber Gott ist mehr als das, was wir über ihn wissen. Und ob wir etwas über ihn wissen oder nicht, er arbeitet weiter. Und, darf ich es einmal so sagen, Jesus Christus tut mehr in ihrem Leben, als sie sich bewusst sind. Wir dürfen es einmal im Glauben annehmen, weil es so geschrieben steht. Ob ich so fühle oder nicht, Jesus Christus ist meine Hoffnung. Er selber sorgt dafür, dass ich hoffen darf und dass meine Hoffnung eine begründete ist. Und er wirkt heute in mir, so steht es geschrieben, Epheser 3, Vers 20. Er wirkt in uns, ob sie das spüren oder nicht. Kürzlich sagte ein, oder vor einiger Zeit sagte ein Student und bedauerte es zu mir, dass das Wort sagt mir nichts mehr in meiner stillen Zeit. Das stimmt nicht. Das Wort Gottes sagt ihm eine ganze Menge. Wir haben irgendwie, der Pietismus war ein großer Segen, aber es sind so einige Dinge, die mitgekommen sind, die etwas Nachteiliges bei uns zurückgelassen haben. Viele von uns meinen, wir müssten irgendwie in unserem inneren Empfinden etwas registrieren dürfen, wenn wir stille Zeit haben. Und wir unterscheiden zwischen Wort Gottes und Wort Gottes. Ich weiß nicht, was Pastor Müller hier von Karl Barth sagt, was er von ihm hält, dürfte ich wissen, aber was er über ihn sagt, weiß ich nicht. Jetzt weiß ich nicht, was sie von ihm wissen. Aber solche Leute wie unser Basler Freund Barth, die machen einen Unterschied zwischen Bibel und Wort Gottes. Und was wir tun von dieser Prägung her, ist, dass wir auch einen Unterschied machen zwischen Wort Gottes und Wort Gottes. Und das kann furchtbar lähmend sein. In diesem ersten Brief wird immer wieder vom Glauben gesprochen. Das heißt, unsere Beziehung zum Evangelium und zum Autor des Evangeliums, Gott und Jesus Christus, ist eine Beziehung des Glaubens. Paulus sagt einmal, wir wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Dies muss man wohl so verstehen, dass es grundsätzlich so ist. Das ist die Basis. Gott gibt uns schon Erfahrungen, bei denen wir in einem gewissen Maße schauen dürfen. Wir schauen nicht den Himmel, wir schauen nicht das Zukünftige, aber wir machen schon Erlebnisse, bei denen wir etwas feststellen, dass Gott da ist. Aber wir müssen nicht dieses erleben. Gemeinde Jesu Christi darf aus dem Gedächtnis leben. Das heißt, wenn es geschrieben steht, dass Jesus Christus gekommen ist und dass wer an ihn glaubt, Gottes Kind wird und dass Jesus Christus nun mein Herr und Heiland ist und Gott mein Vater ist und der Heilige Geist mein Tröster ist und dass er mich bewahrt und führt und so weiter, dann nehme ich das in meinem Bewusstsein auf. Und ich darf die Bibel schließen und an meine Arbeit gehen, ob das ein Spülstein oder eine Drehbank oder ein Schultisch ist oder wo immer das ist. Ich darf dann immer noch daran denken und jetzt wissen, ob ich jetzt etwas spüre oder nicht. Jesus Christus ist mein Herr. Das glaube ich, obwohl ich nichts empfinde. Ich habe es immer noch in meinem Gedächtnis. Ich lebe vom Wort. Das heißt im Glauben. Jetzt habe ich es gehört. Die Worte vermitteln mir Wahrheit. Und von dieser objektiven Wahrheit lebe ich. Ich brauche selbst nicht zu kontrollieren, ob dieses stimmt oder nicht. Das brauche ich nicht zu checken. Es gibt genügend Kontrolle, es gibt genügend Beweise für die Wahrhaftigkeit, die konstatiere ich, aber ich muss nicht andauernd Belege haben für die Richtigkeit dessen, was hier geschrieben steht. Mit anderen Worten, ich stehe nicht über der Wahrheit, als müsste die Wahrheit sich von mir authentisieren oder legitimieren lassen. Auch nicht für mich selbst. Ich muss nicht beweisen, andauernd, ja, jetzt merke ich es, im Raume meiner fünf Sinne und meines inneren Empfindens muss ich nicht dauernd Tag für Tag Belege haben, für die Wahrhaftigkeit dessen, was geschrieben steht. Ich darf ganz ruhig mit meinem Kopf und mit meinem Verstand und mit meinen Augen lesen, prüfen, ob die Geschichte stimmt oder nicht, mit den Handschriften und so weiter. Ich darf ganz ruhig prüfen, ob dieses stimmt, so wie es ist, aber ich persönlich brauche nicht mit Erlebnissen dauernd kontrollieren, ob das nun auch bei mir so ist. Ich nehme es im Glauben auf. Ein echtes Kind im Glauben, durch den Glauben echtes Kind geworden und steht im Glauben. Gnade, Barmherzigkeit, Friede von Gott. Wir merken, hier steht ein drittes Wort, zusätzlich zu den gewöhnlichen zwei, die Paulus in seinem Gruß zu gebrauchen pflegt. Das hat seine Bewandtnis. Paulus unterstreicht hier in diesem ersten Brief besonders wohl die Barmherzigkeit Gottes. Er unterstreicht sie in seinem eigenen Leben in diesem Kapitel, Gott hat mir Barmherzigkeit widerfahren lassen. Und er unterstreicht sie mit diesem Gruß im Leben des Timotheus. Timotheus, du bist angefochten. Du bist unter Umständen krank. Da sind Leute, die parieren nicht. Die wollen nicht lauteres Wort Gottes verkünden. Und du hast die Verantwortung, es ihnen zu sagen und sie zurechtzurücken, ihnen zu helfen, in aller Geduld, aber mit Lehre. Du brauchst Hilfe. Und ich will dir sagen, dass Gott barmherzig ist. Die neutestamentlichen Schreiber fußen in ihrem Wahrheitsverständnis und Sprachverständnis sehr stark im Alten Testament, das heißt im Hebräischen. Und dort bedeutet das Wort Barmherzigkeit Geneigtheit. Das ist etwas Herrliches, finde ich. Wenn wir Barmherzigkeit lesen, dann ist das die Seite der Liebe Gottes, in der sich herabneigt und auf unsere Seite kommt und uns ganz praktische Hilfe gibt. Er ist barmherzig mit dem Notleidenden, mit dem Bedürftigen. Paulus kommt hier dem Timotheus nahe in diesem Wort und sagt, Jesus kommt dir nahe, er ist barmherzig, er versteht dich genau. Er versteht deine Jugend, er versteht all deine Versuchungen. Er ist barmherzig. Nimm das an, lebe von seiner Kraft. Von Gott, unserem Vater und Christus Jesus, unserem Herrn, dementsprechend, dass ich dir bei meiner Abreise nach Makedonien zusprach, in Ephesus zu bleiben. Nun, so steht es nicht in ihrer Übersetzung, das kann ich, glaube ich, garantieren. Die meisten Herausgeber von Texten haben hier Schwierigkeit. Und die Ausleger wagen es zu sagen, dies ist ein unnatürlicher Satzbau, ein unnatürlicher Satzanfang. Warum muss es ein Satzanfang sein? Warum muss hier ein neuer Satz mit Vers 3 beginnen? Warum kann er nicht an den Gruß angeschlossen sein? Es ist wohl das einzige Mal, dass das vorkommen würde, wenn das so ist, aber es darf vorkommen. Paulus sagt nicht immer es so, wie er es vorher gesagt hatte. Und irgendwann hat er es auch mal zum ersten Mal gesagt, das, was er später wiederholt. Und was hindert ihn daran, auch in seinem Alter mal etwas zum ersten Mal zu tun? Und es ist etwas Herrliches, wenn wir es so verstehen, denn das griechische Wort bedeutet einfach, so wie, kann man es übersetzen, aber es hat den Sinn, was ich jetzt sage, steht auf derselben Linie als das, was ich eben gesagt habe. Oder umgekehrt, das, was ich eben gesagt habe, steht auf derselben Linie als das, was ich jetzt sage. Die zwei entsprechen einander, deshalb das Wort entsprechend. Was will Paulus hier sagen? Wahrscheinlich verbindet er gerade dieses Wort Barmherzigkeit, aber auch den ganzen Gruß, mit dem Gespräch, das er mit Timotheus hatte, als er von Ephesus wegreiste. Timotheus ist vielleicht ungern in Ephesus zurückgeblieben. Und Paulus hat ihm zugesprochen, hat ihm zugeredet, hat ihm Mut gemacht, hat ihn getröstet, ihn aufgerufen, bleib doch hier, ich muss jetzt weiterfahren, aber du kannst das schon machen, das wird schon gehen, der Herr wird dir beistehen. Und jetzt in diesem Brief nimmt er Bezug darauf. Und wünscht ihm noch einmal Gnade, Barmherzigkeit, Friede, entsprechend oder so, wie ich es damals sagte. Als ich bei meiner Abreise dir zusprach, doch in Ephesus zu bleiben, was sollte Timotheus tun? Das lesen wir jetzt in diesen nächsten Versen. Damit du einige anweisest, nichts anderes zu lehren, aber sie sollen lehren. Das ist ein interessanter Hinweis. Einer von einer ganzen Anzahl in diesem Brief, die zeigen, dass es sich bei Timotheus Dienst in Ephesus nicht um einen, in dem Sinne, wie wir heute Pastoren haben oder Hirten oder Gemeindeälteste haben, nicht um diese Art von Dienst, sondern um einen Aufsichtsdienst. Das heißt, Timotheus überwacht den Dienst von Hirten und wo es notwendig ist, soll er neue Hirten einsetzen oder dafür sorgen, dass sie eingesetzt werden. Wir werden das immer wieder antreffen. In diesem Sinne sind diese Briefe nicht Pastoralbriefe. Sie wurden übrigens erst im 18. Jahrhundert so benannt. Das ist eine jüngere Geschichte. Sie haben sehr viel Anweisung für die Gemeinde und für den Hirtendienst. Und von dort her verdienen sie diese Bezeichnung. Aber nicht in dem Sinne, dass Paulus hier an einen Pastor schreibt. Denn er schreibt nicht an einen Hirten, Gemeindehirten. Er schreibt an einen Missionaren. Es ist ein apostolischer Brief in dem Sinne. Es hilft uns, glaube ich, für ein Verständnis dieses Briefes und auch für den Dienst in der Gemeinde, wenn wir das einmal sehen. Ich will in diesen Tagen einige Mal auf dieses Thema zu sprechen kommen. Timotheus ist jemand, der nur vorübergehend in Ephesus ist. Die Hirten, die bleiben dort und die haben ihren Dienst zu versehen. Aber Timotheus ist vielleicht nur für einige Monate da und hat also jetzt zu sorgen dafür, dass die Hirten am Ort das Richtige, das Rechte lehren und nichts Verkehrtes. Aber schon das Wort nichts zeigt, dass er hier eine negative Absicht hat. Das heißt, er wehrt sich hier gegen etwas. Timotheus muss nicht lang und breit erzählt bekommen, was zu lehren ist, das weiß er. Aber er soll sich gegen leeres Geschwätz auf der einen Seite wehren und gegen falsche Lehre auf der anderen. Nichts anderes zu lehren, auch nicht auf Legenden und endlose Geschlechtsregister zu achten, was mehr zu Streitdiskussionen beiträgt, denn zur Tätigkeit eines Haushalters Gottes. Die Hirten unter uns, die Ältesten, die Gemeindevorsteher unter uns, wie sie genannt werden können, die Leiter der Gemeinde dürfen dieses zur Kenntnis nehmen. Jeder, der in Gemeindeführung tätig ist, sagt Paulus, ist ein Haushalter Gottes. Das heißt, er ist beauftragt worden er hat das Wort Gottes anvertraut bekommen, um es weiterzusagen. Ihm ist die Verantwortung für die Verkündigung des Evangeliums, diese ist ihm anvertraut worden. Er ist ein Haushalter. Das heißt, er wird eines Tages auch Rechenschaft ablegen müssen für seinen Dienst. Dieses soll er im Glauben tun, im Vertrauen. Es ist nicht transitiv gebraucht. Entschuldigen Sie in Bezug auf die Grammatik. Das heißt, es steht nicht hier im Glauben an Gott oder im Glauben an Christus oder im Glauben an die Gemeinde oder im Vertrauen an die anderen, sondern es steht einfach im Glauben, Schluss. Mit anderen Worten, das ist ziemlich weit verstanden wahrscheinlich. Im Glauben oder im Vertrauen heißt grundsätzlich die Haltung, mit der ein Verkündiger des Evangeliums, ein Seelsorger zu dienen hat. Erstens im Vertrauen zu Gott soll er seinen Dienst tun. Auch wenn er keine Frucht sieht, im Glauben, im Vertrauen auf Gott weiter. Denn er ist ein Haushalter, er ist verantwortlich. Und wenn es regnet und nicht nur, wenn die Sonne scheint, und auch wenn er sich nicht danach fühlt, er hat diesen Auftrag. Er muss Tag für Tag weiterarbeiten im Glauben, im Vertrauen auf Jesus Christus, dass er in seiner Gemeinde wirkt, im Vertrauen auf Gott, den Heiligen Geist, im Vertrauen auf Paulus, das heißt im Vertrauen auf die, die uns das Wort Gottes geschenkt haben, im Vertrauen auf die Gemeinde, das heißt in einem Glaubensverhältnis, in einer Glaubens- oder Vertrauensbeziehung, nicht mit Zweifeln, positiv denkend. Wir tendieren oft zunächst das Ungünstige vorauszusetzen, wenn wir etwas vernehmen oder hören. Paulus sagt, ein Haushalter in der Gemeinde Gottes muss einmal zunächst positiv denken. Die Liebe, sagt Paulus in 1. Korinther 13, ruft uns dazu auf, zunächst das Bessere vom Bruder und der Schwester zu denken. Wenn Sie zwei Möglichkeiten haben, eine Situation zu deuten, dann nehmen Sie zuerst einmal die positive Möglichkeit. Denn das gebietet die Liebe. Die Liebe gebietet, dass Sie denken, dass es eine gute Absicht war, zunächst. Und dass nicht gesündigt wurde. Wir vermuten nicht dauernd Sünde oder Schlechtes. Wir vermuten zunächst das Gute, bis wir von einem anderen eventuell überzeugt worden sind. Und dann ist das ein Aufruf, uns, so wie der Herr hier führt, zu handeln. Aber im Glauben heißt auch im Vertrauen zu den Brüdern und Schwestern vorzugehen. Aber der Endzweck der Anweisung, nicht des Gesetzes, nicht des Gebotes, das griechische Wort hier ist dasselbe als in Vers 3, nur hier als Hauptwort, in Vers 3 als Tätigkeitswort. Diese Anweisung ist nicht das alttestamentliche Gesetz, denn wir stehen nicht unter dem Gesetz, sondern unter dem Heiligen Geist und dem Evangelium. Diese Leute sollen nicht Gesetz verkünden. Sie wollen Gesetz verkünden. Und dann sagt Paulus, sie wollen Gesetzesprediger oder Lehrer sein. Aber auch wenn sie das tun, dann wissen sie nicht einmal, was sie machen. Aber es ist schon von vornherein nicht richtig, dass sie Gesetzeslehrer sind. Das sagt Paulus gleich. Er weist Timotheus nicht an, dass die Hirten in den Gemeinden das Gesetz verkünden sollen. Es ist Paulus zunächst nicht wichtig, was der Zweck des Gesetzes ist, obwohl der Zweck des alttestamentlichen Gesetzes dasselbe zum Zweck hatte als das neutestamentliche Evangelium. Es ist immer nur Liebe zu Gott und zum Nächsten. Aber die Art und Weise, wie diese Liebe zustande kommt, die ist eine andere. Das Ende oder das Endziel, der Zweck der Anweisung, welche Anweisung? Paulus gibt Timotheus Anweisung, wie er anzuweisen hat. Was ist das für eine Anweisung? Es ist nichts anderes als der Auftrag des Evangeliums. Hierauf wird Paulus mehrere Mal im Brief Bezug nehmen. Dieser Gedanke kehrt wieder. Deshalb ist es wichtig, dass wir ihn verstehen. Es geht um den Schatz, um das anvertraute Gut des Evangeliums. Paulus kann jederzeit abscheiden. Er sorgt jetzt dafür, dass die Sache des Evangeliums weitergeht. Er legt gleichsam seinen großen Auftrag weiter auf die Schulter seines jungen Mitarbeiters und sagt, sorge dafür, dass diese Sache weitergeht. Ich vertraue dir, die das Evangelium an, bewahre es. Bewahre es in der Form, in der ich es dir gab. Lass das Evangelium rein bleiben. Tu nichts dazu und nimm nichts davon. Dies ist die Anweisung. Und lerne, was das Wesen des Evangeliums ist. Es ist nicht nur so und so viele Punkte von Dogmatik. Es kann zusammengefasst werden in einem Wort. Liebe Gott, dein Herrn, von ganzem Herzen. Das kann nur durch Jesus Christus geschehen, der die Liebe ist, die Liebe Gottes geoffenbart, das Herz Gottes ausgeschüttet in die Menschheit hinein. Ich habe Jesus Christus aufgenommen und ich habe mit ihm die Liebe aufgenommen. Und sein Herz, Philipper Kapitel 1, klopft nun in mir. Und so wie Paulus schreiben kann, ich liebe euch mit dem Innern Jesu Christi, so können auch wir sagen, wenn wir wirklich lieben, das tue ich nicht mit meiner eigenen Liebe, das tue ich mit der Liebe Gottes, die durch den Heiligen Geist ausgeschüttet worden ist in meinem Herzen. Es ist Jesu Leben in mir, das in mir pulsiert und mich mitnimmt und mein Leben gestaltet und mit dem ich nun hier euch lieben kann. Das ist das Wesen des Evangeliums. Christus in uns durch den Heiligen Geist. Das ist der Sinn des Evangeliums. Das heißt, Paulus will Timotheus sagen, pass gut auf, wie hier Wort Gottes verkündet wird. Es muss so verkündet werden, dass grundsätzlich bei aller Forderung Gott der Schenkende bleibt und wir Beschenkte bleiben. Das ist das Herz des Evangeliums. Wir haben als Hirten und Beauftragte, als Haushalter des Evangeliums, das Wort Gottes bei aller Ermahnung so zu sagen, dass jeder von uns, ich angefangen, ein von Gott begnadeter, beschenkter ist. Und dann kann man anbeten, dann kann man rühmen, dann kann man danken. Da wollen wir morgen Fortsetzung machen. Wir neigen das Haupt zum Schlussgebet. O Herr, wir danken dir für das Evangelium, diese gute Botschaft, die uns sagt, dass du selbst herabgekommen bist und unter uns gelebt hast, unter uns gestorben bist, dass du auferstanden bist und heute im Geiste unter uns und in uns lebst, und dass du selbst die Kraft bist, um dich anzubeten und für dich zu lieben, zu leben. Habe Dank, Herr, dass du in uns wirkst mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Energie. Herr, und wenn du dann aufrufst, haben wir keine Entschuldigung. Hilf uns, Herr, deshalb im Glauben zu nehmen und zu handeln und dir hier Ehre zu bereiten und auf dich zu hoffen, bis du wiederkommst. Amen.